Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bund und Länder haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die Maul- und Klauenseuche geeinigt. Nach einer Sitzung des zentralen Krisenstabes hieß es, zwar gäbe es in Deutschland bislang noch keinen Fall der Tierseuche, die Gefahr sei aber groß. Beschlossen wurden eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen. So sollen Viehtransporte schärfer kontrolliert und Tiere aus befallenen britischen Beständen vorsorglich getötet werden. Auch ein Notimpfprogramm wurde vorbereitet.
Hier lagert der Impfstoff gegen Maul- und Klauenseuche. Seit eine Schutzimpfung in Deutschland nicht mehr Pflicht ist, werden die gängigsten Erregertypen in solchen Tiefkühlbehältern aufbewahrt. Die Reserve soll alle deutschen Tierbestände schützen. Zum heute beschlossenen Sofortprogramm gehört auch die Notimpfung, falls die Krankheit hierzulande wirklich wieder ausbrechen sollte. Die Kölner Tierseuchenbekämpfer nehmen die britischen Fälle sehr ernst.
Aufgrund der Situation, dass die gesamte Paarhufer-Population in Deutschland und den meisten Ländern der Europäischen Union ungeschützt ist, kann es, wenn es zu einem Ausbruch kommt, zu einem schneeballartigen Weiterverbreitung der Seuche kommen. Und dann ist das sicherlich bedrohlich. Aber wir glauben, dass wir mit der Impfstoffreservebank gut gerüstet sind.
Dieser niedersächsische Bauernhof ist inzwischen gesperrt. Hier sind Tiere aus Großbritannien. Die Behörden prüfen überall, woher das Vieh stammt. Nur ein möglichst lückenloser Nachweis bietet einen gewissen Schutz.
Wir gehen davon aus, dass wir mit dem konsequenten Handeln zeigen, dass wir gemeinsam, Bund und Länder, alle Möglichkeiten, die wir haben und die wir aufgrund von Erkenntnissen über Tiertransporte auch belegen können, ergreifen werden, um auch weiterhin den Ausbruch von Maul- und Klauenseuche in der Bundesrepublik zu verhindern.
Wenn das aber nicht gelingt, muss der Impfstoff aus Köln bald wieder an Tierärzte in ganz Deutschland verteilt werden.
Über die Folgen der BSE-Krise und die Maul- und Klauenseuche in Großbritannien beraten zur Stunde die EU-Agrarminister in Brüssel. Die Kommission hat Vorschläge zur Stützung des Rindfleischmarktes vorgelegt, die in der Union aber umstritten sind. So lehnt Deutschland die Pläne ab, das Schlachtprogramm auszuweiten und neue Obergrenzen für Prämien einzuführen. Am Rande des Treffens demonstrierten tausende Bauern gegen die Landwirtschaftspolitik der EU.
700 Traktoren, 2000 Bauern reichen und schon befindet sich das politische Brüssel im Belagerungszustand. Die Bauern fürchten um ihre Existenz, hängen unmittelbar am Tropf der Brüsseler Subventionen, Jahr für Jahr gut 80 Milliarden Mark. Gleichzeitig fühlen sie sich als Opfer einer verfehlten Preispolitik. Umsteuern, weg vom Prinzip Masse statt Klasse, weg von Prämien, die zu Produktionen von noch mehr Rindern anreizen. Wann denn, wenn nicht jetzt? So argumentiert die deutsche Ministerin Künast und übt sich gleichzeitig im Spagat zwischen ökologischem Anspruch und Lobbyarbeit für die deutschen Bauern. Sie will weg vom alten Prämiensystem, aber die ostdeutschen Großmäster sollen darunter nicht allzu sehr leiden. Sie sagt öffentlich Nein zu den Plänen von Agrarkommissar Fischler, weitere 1,2 Millionen Rinder zu vernichten, um die Rindfleischpreise wieder zu stabilisieren.
Ich will es nicht, die Bundesregierung will es nicht. Punkt.
Etwas anderes sei es natürlich, wenn sie bald aus Brüssel die rechtlich verbindliche Anweisung bekomme, weitere Rinder zu vernichten.
Dann müsste ich einen Handstand machen und es würde tatsächlich trotz alledem umgesetzt.
Das übliche schwarze Peter-Spiel. Frankreichs Regierungschef Jospin ist über die Hinhaltetaktik der forschen Berlinerin so erbost, dass er sich schriftlich beim Kanzler beschwerte. Umsteuern will auch er, aber nur, wenn dabei netto nicht weniger für die französischen Bauern herausspringe. Inmitten der BSE-Krise droht den Bauern nun ein Übergreifen der Maul- und Klauenseuche aus England. Die EU will das absolute Handels- und Transportverbot mit britischen Tieren und Fleischprodukten über den 1. März hinaus verlängern.
In Großbritannien hat sich die Maul- und Klauenseuche heute ausgeweitet. Nach Angaben von Landwirtschaftsminister Brown sind mittlerweile 12 Farmen und Schlachthöfe betroffen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich die hochansteckende Seuche über Viehmärkte ausgebreitet hat. Mehrere tausend Tiere sind bereits geschlachtet und verbrannt worden.
An diese Bilder werden sich die Briten gewöhnen müssen. Seit gestern Abend werden Hunderte von Rindern und Schweinen auf Farmen in Northumberland und Essex verbrannt. Von den Kadavern soll nur noch Asche übrig bleiben, um jede weitere Ansteckungsgefahr der Maul- und Klauenseuche auszuschließen. Ich kann nicht dabei sein, wenn die Kühe erschossen werden. Ich muss da raus. Trotz Massenschlachtungen, Sperrzonen und absolutem Transportverbot für Vieh hat sich die Seuche heute weiter verbreitet. Die Zahl der betroffenen Farmen und Schlachthöfe hat sich fast verdoppelt. Am Nachmittag ein Krisengespräch zwischen Tony Blair und dem Bauernverbandspräsidenten. Die Lage ist sehr ernst. Die Führer der Bauern haben mir glaubhaft von den riesigen Ängsten der Farmer im ganzen Land erzählt. Wir werden alles versuchen, um die Seuche zu beseitigen, und wir werden die Farmer angemessen entschädigen. Vor allem in Devon, wo 3 Fälle bestätigt sind, fürchten die Bauern, dass die Seuche außer Kontrolle gerät. Hier besteht außerdem die Sorge, dass die Krankheit auf die angrenzenden Nationalparks überspringt.
Die Fusion mit Chrysler belastet die Bilanz des Daimler-Konzerns in Milliardenhöhe. Vorstandschef Schremp stellte in Stuttgart ein drastisches Sanierungsprogramm vor, das Chrysler innerhalb von 2 Jahren wieder in die Gewinnzone bringen soll. Unter anderem ist geplant, bei der US-Marke 26.000 Stellen zu streichen und mehr baugleiche Teile in verschiedenen Modellen einzusetzen.
Was im Vorfeld glänzte, war wohl nur der Mercedes. Über ihn hatte Konzernlenker Schremp heute nur Positives zu vermelden. Eine Erfolgsstory. Der Rest? Meilensteine voller Hoffnung, um Daimler Chrysler aus der Krise zu führen und bittere Pillen.
Seit unserer letzten Halbjahreskonferenz hat sich die Situation in den USA dramatisch verschlechtert. Hinzu kamen hausgemachte Probleme, die wir jetzt lösen müssen. Und hier gibt es überhaupt nichts zu beschönigen.
Dementsprechend sieht die Bilanz 2000 aus. Der Konzerngewinn sank auf 5,2 Milliarden Euro. Das sind 49% weniger als im Vorjahr. Hauptschuldiger ist dabei Chrysler. So stürzte der Profit der Amerikaner um stolze 90% ab. Noch schlechter sieht es dieses Jahr aus. Der Umsatz wird weiter sinken auf 140 Milliarden Euro. Der Gewinn beträgt dann nur noch zwischen 1,2 und 1,7 Milliarden Euro. Kräftige Erträge peilt der Konzern erst 2003 an. Voraussetzung: Chrysler wird für 4 Milliarden Euro saniert, Schließung von 6 Werken, 26.000 Stellen weniger. Auch Mitsubishi wird umgekrempelt. Daimler Chrysler ist mit 34% beteiligt. Schremp rechnet mit 400 Millionen Euro Sanierungskosten. Maßnahmen?
Die Anpassung der Kapazität um 20% und die Prüfung einer Werksschließung. Den Abbau von 9.500 Arbeitsplätzen.
Der Stern soll bald wieder leuchten, auch global. Einige Analysten freilich beäugen Schremps Meilensteine noch kritisch. Sie fragen, ob die geplanten Einsparungen so leicht durchzusetzen sind.
Für die einzelnen Geschäftsbereiche der Bahn sollen künftig unterschiedliche Löhne und Gehälter vereinbart werden. Darauf haben sich Bahnführung und Gewerkschaften grundsätzlich geeinigt. Einzelheiten sollen bis zur nächsten Woche ausgehandelt werden. Die Bahn dringt darauf, die Tarife etwa im Nah- und Güterverkehr auf das branchenübliche Niveau zu senken. Ältere Mitarbeiter sollen Zulagen erhalten, die über einen Sozialfonds finanziert werden. In Deutschland werden in diesem Jahr so viele bezahlte Überstunden gemacht wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Bundesanstalt für Arbeit rechnet mit 1,9 Milliarden Stunden Mehrarbeit. Das sind 37 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Als Grund wird die anhaltend gute Konjunktur genannt. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel der Anstieg allerdings nur gering aus. Die EU hat eine Finanzhilfe für die palästinensische Autonomiebehörde beschlossen. Knapp 120 Millionen Mark, die ursprünglich als Kredit gewährt worden waren, müssen nicht zurückgezahlt werden. Die Behörde steht vor dem Bankrott, weil Israel seit der Absperrung der Palästinensergebiete die dort kassierten Zölle einbehält. Am Abend kamen die EU-Außenminister in Nizza zusammen, um den dort vor 2 Monaten ausgehandelten Reformvertrag zu unterzeichnen.
Das ist sicher keine Sternstunde Europas heute Abend in Nizza. Als vor wenigen Minuten die 15 EU-Außenminister hier eintrafen, um den Vertrag von Nizza feierlich zu unterzeichnen, war sich wohl jeder noch des tagelangen Nervenkrieges vor 12 Wochen an gleicher Stelle bewusst. Der Mammutgipfel vom Dezember stand damals auf der Kippe. Die Kritik an der Vorbereitung und der zu sehr national statt europäisch ausgerichteten Regierungskonferenz durch Frankreich kam von allen Seiten. Daran ändern auch die beschönigenden Worte des französischen Präsidenten wenig. Immerhin wurden die Weichen für die Osterweiterung der EU gestellt. Der Vertrag von Nizza legt fest, eine grundsätzliche Erweiterung der Mehrheitsentscheidungen, allerdings mit den Ausnahmen Steuerpolitik, Umwelt und Asylrecht. Hier bleibt das lähmende Vetorecht der einzelnen Mitgliedsländer bestehen. Die EU-Kommission wird sich ab 2005 auf 27 Mitglieder beschränken. Das heißt, jedes Land wird nur einen Kommissar stellen, die Großen also auf einen verzichten. Und im Ministerrat wird es zu einer Neuverteilung der Stimmengewichtung kommen. 29 Stimmen für Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, 27 Stimmen für Spanien und den EU-Beitrittskandidaten Polen. Beim Falschen um die Stimmengewichtung konnten sich die Franzosen durchsetzen, was zu deutsch-französischen Verstimmungen führte.
Der Vertrag von Nizza ist kein großer Wurf, eher eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Er kann erst dann in Kraft treten, wenn alle 15 nationalen Parlamente zugestimmt haben. Bis dahin ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig. 2004 findet dann die nächste Regierungskonferenz statt und dann beginnt das Gezerre von Neuem.
In Israel fällt wahrscheinlich noch heute die Entscheidung über eine große Koalition. Seit dem Nachmittag berät das Zentralkomitee der Arbeitspartei. Die Partei ist über diese Frage stark zerstritten. Der ehemalige Regierungschef Peres appellierte an die Delegierten, der Stimme des Volkes zu folgen und eine Koalition mit dem rechten Likud-Block einzugehen. Peres würde in solch einer Regierung des zukünftigen Ministerpräsidenten Sharon Außenminister werden.
Mit einer Parade feierte Kuwait den 10. Jahrestag seiner Befreiung von der irakischen Besatzung. Zu den zweitägigen Feierlichkeiten gehörte auch ein gemeinsames Manöver kuwaitischer und amerikanischer Streitkräfte. Einer der Ehrengäste, der ehemalige US-Präsident George Bush. Er versprach im Namen der neuen Regierung, die USA würden Kuwait niemals im Stich lassen.
Das UN-Kriegsverbrechertribunal hat heute zwei bosnische Kroaten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der frühere Kommunalpolitiker Dario Kordic muss 25 Jahre ins Gefängnis, der ehemalige Milizenführer Mario Cerkes 15 Jahre. Das Gericht befand sie für schuldig an der systematischen Verfolgung und Ermordung von Moslems Anfang der 90er Jahre beteiligt gewesen zu sein.
Die 12-jährige Ulrike aus Eberswalde in Brandenburg bleibt weiter verschwunden. Die Suche von über 400 Einsatzkräften der Polizei auf dem Gelände des Flugplatzes Fino verlief heute ergebnislos. Die Ermittler fahnden jetzt bundesweit nach dem etwa 30 Jahre alten Fahrer eines weißen VW Golf. Der Mann war zum Zeitpunkt des Verschwindens von Ulrike vor 4 Tagen in der Nähe des Elternhauses gesehen worden. Die Polizei geht weiter davon aus, dass das Mädchen am Leben ist.
Bei einem Lawinenunglück auf der Zugspitze ist eine 57-jährige Skifahrerin ums Leben gekommen. Zwei Männer, die ebenfalls von der Lawine verschüttet wurden, konnten sich selbst aus den Schneemassen befreien. Nach Angaben der Polizei lösten die 3 Tourengänger die Lawine aus, als sie abseits der gesicherten Piste auf einem gesperrten Hang unterwegs waren. Der internationale Leichtathletikverband IAAF hat alle Teilnehmer des gestrigen 3000-Meter-Laufes bei den deutschen Hallenmeisterschaften gesperrt. Die Athleten wurden bestraft, weil sie mit Dieter Baumann an den Start gingen. Der ist wegen Dopings von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Sein Startrecht für die deutsche Meisterschaft hatte er sich auf dem Rechtsweg eingeklagt. Es ist das erste Mal, dass die IAAF ein ganzes Starterfeld sperrt.
Mehr als 2,5 Millionen Jecken und Narren sind in den rheinischen Karnevalshochburgen zu den Rosenmontagszügen geströmt. Trotz des kalten Wetters ein rekordverdächtiger Andrang. Allein in Köln feierten etwa 1 Million Menschen den Höhepunkt der Karnevalssaison. Erstmals übertrug der WDR den bunten Kamelle- und Blumenregen auch live im Internet. Saures gab's dagegen für die CDU-Spendenaffäre. Die Partei habe den Wähler abgekocht und verkohlt, so das närrische Urteil. Jede Jeck ist anders, das zeigten Hunderttausende Maskierte beim Düsseldorfer Rosenmontagszug. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt tanzten sie sich warm und ließen sich mit über 15 Tonnen Kamelle und 70.000 Schokoriegeln bewerfen. In diesem Jahr zielten einige der Motivwagen auch unter die Gürtellinie. Altkanzler Kohl stand wegen der Stasi-Akten im Zentrum des Spotts und Arbeitsminister Riester hatte durch die Rentenreform seinen Platz auf einem Wagen sicher. Schon 100 tolle Narrenjahre ertönt in Mainz die Zugfanfare, so das Motto in der rheinland-pfälzischen Karnevalsmetropole. Zum Jubiläumszug fehlten traditionelle Figuren genauso wenig wie aktuelle Themenwagen. Diesmal im Visier der Narren die BSE-Krise und das Spannerfernsehen. Rund 600.000 Zuschauer feierten mit und ob er wollte oder nicht, der karnevalistische Nachwuchs auch.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Februar.
Ein Alpenhoch beschert uns morgen noch recht freundliches Wetter. Doch es zieht langsam nach Osten und macht den Wolken eines neuen Atlantiktiefs Platz. Ab Mittwoch wird es immer trüber. Schnee und Regen lassen aber noch bis Donnerstag auf sich warten. Heute Nacht klart der Himmel von Süden her langsam auf. In manchen Regionen beginnt der Tag mit Nebel, der aber schon bald der Sonne weicht, besonders in der Osthälfte Deutschlands. Im Westen trüben dünne Schleierwolken den Sonnenschein. Doch erst gegen Abend werden die Wolken dichter und es fallen ein paar Regentropfen. Der Südostwind bläst mäßig bis frisch. Unter einem wolkenlosen Himmel kühlt es in der Nacht stark ab. 2 bis 10, am Alpenrand 13 Grad unter Null. In der Westhälfte morgen 3 bis 6 Grad plus, sonst Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch nur im Südosten noch etwas Sonne, im übrigen Land viele Wolken, doch meist trocken. Donnerstag und Freitag werden die Wolken noch dichter und es fällt Schnee oder Regen.